Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute ein weiteres Thema im Rahmen unserer Gesamtthematik. Ich muss noch einmal auf die Begegnung Jesus mit Petrus zurückkommen. Bruder Jugel hat ja am Sonntag bereits darüber gesprochen. Und zwar in einer Entwicklungsphase, die weitergeht als dieser Augenblick, der hier beschrieben wird. Aber ich denke, wir sind doch sicher so flexibel, dass wir immer wieder einordnen können in einen Lernprozess, auch in Heilsgeschichte. Und ich bin der Meinung, dass wir lernen können aus dieser Begegnung. Entscheidend ist nur Folgendes, dass wenn wir als Erwählte vor Grundlegung der Welt, vor dem Niederwurf der Welt, als Berufen in dieser Zeitlichkeit das alles beurteilen müssen und dürfen von dem Aspekt unserer Berufung her. Es bestehen, das will ich grundsätzlich hier nochmal sagen, zwei Gefahren. Dass man auszuklammern versucht, was in den Evangelien geschrieben steht. Hier geht es um Konkretes, um Veranschaulichung dessen, was höchste himmlische, ja geistliche Wahrheiten sind. Der Apostel Paulus hat in einem Erkenntnis- und Abstraktionsprozess dann diese Wahrheiten auf einen Generalnenner gebracht. Da gibt es Allgemeinstes, das sind Gesetze, das sind Regeln, Kategorien, wunderbare, gottgemäße Prinzipien. Sie müssen aber auch gemessen werden, selbst an solchen ganz konkreten Situationen. Wir stehen dann in der Gefahr, dass wir Besonderheiten sehr oft zum Allgemeinsten erheben und daraus ein Prinzip machen. Was in einer solchen Begegnung an Besonderheiten drinsteckt, kann nur und muss gemessen werden an den herrlichsten, gottgemäßen, wunderbaren Erkenntnissen, die er uns schenkt in dem Heil in Christus Jesus. Das werden wir, denke ich, immer wieder auch an einzelnen Momenten dieser Geschichte zu erhellen versuchen, sodass ich also den heilsgeschichtlichen Aspekt, die Heilslinien auch immer wieder aufzeigen und ausziehen werde, damit wir nicht in der Gefahr bestehen, dass das andere, jetzt Petrus imitieren zu wollen, selbst Jesus im Fleisch imitieren zu wollen. Wenn wir Jesum nicht mehr nach dem Fleisch kennen, heißt das nicht, dass wir die Evangelien beiseite legen sollen, sondern nach Philipper Kapitel 2 in den Versen 5 bis 11 sollen wir die Gesinnung haben. Und die Gesinnung ist wieder eine Konzentration all unserer Strebungen, all unserer innersten Momente hin auf das herrliche Ziel. Das gilt es hier zu beachten. Dann noch etwas zu dem Problem der Offenbarung. Begegnungen, wie wir sie in diesen Tagen hier unter verschiedenen Aspekten, unter Berücksichtigung einzelner Personen erfahren haben, bedeuten immer wieder Offenbarungen, allerdings auf unterschiedlichen Ebenen. Ich will sie nochmal nennen. Im Alten Testament, auch wenn der Name Jehova, Jahwe genannt wurde, waren es entweder Engelerscheinungen oder der erniedrigte Jesus, wie er uns später im Fleisch begegnet. Das muss differenziert gesehen werden. Oder Mittel der Offenbarung, Visionen, Träume, Auditionen. Das ist eine Offenbarungsart, die dem damaligen Prozess der Heilsgeschichte und auch des Reiches Gottes im übergreifenden Sinne angepasst war. Und Jesus, der ins Fleisch gekommene, das ist jetzt ein neutestamentlicher Aspekt, begegnet dem Volke Israel. Er ist nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, aber dennoch können wir pädagogisch wunderbar vernehmen, wie dieser Herr jedem Einzelnen gemäß der besonderen Situation seiner Entwicklung im Lernprozess begegnet. Unser Herr pauschalisiert nicht. Das ist ja unsere Not, dass wir in der Seelsorge oder im Gespräch mit einer allgemeinen Wahrheit kommen, die dem anderen um die Ohren schlagen und überhaupt nicht das Gespür dafür haben, was der andere nötig hat. Ich bin Pädagoge und weiß, wie oft in Klassen im Gleichschritt unterrichtet wird. Differenzierung, Individualisierung kennen die meisten Pädagogen gar nicht. Die einen werden unterfordert, die anderen überfordert. Das ist auch hier das Problem. Hier sitzen 100 Brüder mit einigen Schwestern. Alle haben sie unterschiedliche Erkenntnisstufen, haben unterschiedliche Lebensbedingungen, stehen in unterschiedlichen Gemeinden. Da herauszufinden im seelsorgerlichen Gespräch, was jeder nötig hat, kann nur durch Weisheit in Verbindung mit Erkenntnis, durch Gottes Offenbarung geschehen. Und wie pauschalisieren wir? Die höchsten Wahrheiten bieten wir Kindlein an und oft werden sie ohne Liebe vermittelt. Oder wir bringen Liebe im umfassenden Sinne und die Wahrheit fehlt. Liebe Brüder und Schwestern, ich zittere oft, auch um mich. Wie sehr wir mit geistlichen Wahrheiten umgehen, ohne wirklich in der tiefen Demut vor Gott zu ringen. Was haben wir nötig? Und unser Herr wusste um die besondere Situation eines Petrus. Er wusste aber auch um das Ziel. Aber er hat nicht dann das Ziel nur verkündet, sondern jetzt in dieser Situation, das erfahren wir, ein Gespür dafür, was dem Petrus Not war. Und das brauchen wir. Also diese Offenbarungsebene, Jesus im Fleisch. Dann Paulus wurde durch den erhöhten Christus berufen, bekam dort eine Begegnung wieder anderer Art. Anders als die Zwölfe, die mit dem Herrn gingen. Das hat eine Bedeutung, eine heilsgeschichtliche. Und wir heute? In der Regel, sage ich, offenbart sich der Herr durch Wort und Geist. Manche sagen, wir brauchen Vision. Das ist ein Rückschritt. Manche begeben sich dann wiederum auf die Ebene der Evangelien in dem Sinne, dass es um Nachfolge geht. In einem Sinne, hier stehe ich dem Herrn gegenüber. Wir dürfen wissen, Christus in uns. Aber wir brauchen auch ständig neu eine Begegnung. Und das ist auch für mich die Frage. Wir haben in diesen Tagen so viel gehört. Haben wir wirklich eine Begegnung mit dem erhöhten Herrn gehabt? Es geht nicht darum, dass wir unsere Erkenntnis immer mehr erweitern und dann uns über andere erheben. Das kann uns zum Fluch werden sogar. Sondern haben wir eine Begegnung in dem Sinne, wie wir das hier punktuell erfahren. Also Offenbarung durch Wort und Geist ist nötig, auch heute Morgen, damit wir hören, was der Herr zu sagen hat. Und ich rechne damit, dass dem einen dies, dem anderen jenes so groß wird, dass auch ein Lernprozess stattfindet. Lernen heißt Veränderung unseres Verhaltens und heißt nicht primär Wissensanhäufung. Möchte das Gott uns schenken. Das als eine Einleitung. Und nun zu diesem Text. Es war in der Gegend von Caesarea Philippi, da fragt der Herr seine Jünger. Wir sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei. Eine Frage. Wusste denn der Herr nicht um das Geschehen rings um ihn herum? Wusste er nicht, was die Zeitgenossen von ihm sagten und über ihn dachten? Sicher? Was ist denn das für eine Frage? Nun, auch da darf ich wieder mal aus pädagogischer Situation sprechen. Es gibt ja Fragen, auch im Unterricht, die gar keine echte Fragen sind. Der Lehrer, der fragt, weiß doch schon alles. Ne? Hoffentlich. Und es gab ja hier auch zwei Referenten, die mal gefragt haben. Nicht? Der Bruder Schad hat oft gefragt und der Bruder Schumacher hat auch gefragt. Da gibt es Fragen, die lassen nur eine Antwort im Sinne von Ja oder Nein zu. Das ist eigentlich keine echte Frage. So Fragen hat Jesus kaum gestellt. Was ist denn das hier für eine Art der Fragen? Ein echter Pädagoge fragt im Sinne der Mäotik, das ist ein pädagogischer Begriff, kommt von Sokrates her, da will man entwickeln, da will man das, was in einem drin steckt, entfalten und erwartet, dass der Betreffende nun etwas auch klar formulieren kann. Sprache hat eine besondere Bedeutung. Sprache, so hat es mal jemand formuliert, ist Vehikel des Denkens. Und wenn wir etwas aussprechen im Sinne einer Erkenntnis, ist das eine ganz gewaltige, fortschrittliche Angelegenheit in unserem Lernprozess. Der Herr wusste, was die anderen sagten. Er wollte es aber von den Jüngern wissen. Und dann sagten einige, jetzt kommt Die Antwort unter verschiedenen Aspekten. Er ist Johannes der Täufer, andere Elias, andere sagen wiederum Jeremia oder einer der Propheten. Diese Antworten sind typisch für die damalige Zeit, für die religiösen Juden. Es waren religiöse Momente. Was ist denn das Zeichen der Religiosität? Dass man historisch gesichert auf ganz bestimmte Personen zurückgreift, die man kennt, die sicher Reichsgottesgeschichte oder auch Heilsgeschichte bestimmt haben. Ich fragte mal jemanden im Hinblick auf sein innerstes Verhältnis zum Herrn: Ich bin katholisch. Sehr oft erlebe ich im seelsorglichen Gespräch, dass jemand genauso wie hier, diese Stimmen es bedeuten, sich zurückzieht auf andere, auf das, was dieser, was jener sagt, seine Konfession, seine Denomination einbringt. Und das ist die Gefahr. Wir beziehen uns auf diese oder jene Lehre, wir beziehen uns auf Aussagen dieses oder jenen Bruders. 1. Korinther 1, Vers 3: Ich bin petrinisch, apollisch oder paulinisch, und dann kommen die ganz super vom nur Christus. Ja, die große Gefahr, dass wir keine originale Begegnung mit unserem Herrn haben, sondern irgendeine Aussage, ein Dogma, personalbezogen, konfessional bezogen einbringen. Sagte jemand, die meisten unter uns Christen sind irgendwie geimpft mit ihren Vorstellungen, mit ihren Erkenntnissen, mit den Sitten und Gebräuchen und werden dabei immun gegenüber der eigentlichen Anforderung Jesu Christi. Ich frage mich selber immer wieder, wie ist denn das nun heute? Der Islam ist auch der Auffassung, dass Jesus ein Prophet war. Ein gewichtiger Prophet. Viele sind der Meinung, dass Jesus ein Religionsstifter war, ein sozial engagierter, der edelste Mensch, der je über diese Erde ging. Irgendein Prophet. Aber das ist gar nicht die Frage. Darum musste Herr Jesus noch einen Schritt weiter gehen und fragt dann die Jünger. Er fragt den Anführer: Was meint ihr denn, was sagt ihr denn, wer ich sei? Wie wunderbar unser Herr in dieser pädagogischen Situation weitergeht. Nicht? Er fällt nicht sozusagen mit der Tür ins Haus. Er muss erst mal die Wege ebnen, um, und das ist wunderbar auch psychologisch zu sehen, in einem Gespräch mit mehreren an das Entscheidende heranzukommen. Und da müssen wir lernen, dass wir im Gespräch mit anderen, auch in der Evangelisation, überhaupt mal die Voraussetzungen der anderen erspüren. Wo liegen seine Nöte, wo seine Probleme, seine Erkenntnis, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen müssen erkannt, erfahren werden. Jetzt sind also die Jünger dran. Der Herr lässt nicht locker. Und Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort, die wir erwarten. Auch auf dieser Entwicklungsstufe. Denken wir daran, das war vor Pfingsten. Es war vor der Verleugnung Petri. Vor dem also, was Bruder Jugel am Sonntag hier verkündigt hat. Wir können das nochmal so rekapitulieren. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was beinhaltet denn diese Aussage? Christus gleich Messias. Wir haben uns ja in der christlichen Terminologie an diesen Begriff, an dieses Wort gewöhnt. Meine Schwiegermutter kam zu einem Arzt und erfuhr, der heißt Christ. Sie fragte ihn: Sagen Sie mal, Sie heißen Christ, sind Sie auch Christ? Hat er erstmal nach Luft geschnappt und hat so einiges gebracht: Ja, ich gehöre auch zur Kirche. Und dann kommen diese Antworten, wie wir sie hier von den Zeitgenossen Jesu erfahren haben. Dann sagt meine Schwiegermutter noch eins: Wenn Sie, irgendwie sind wir ja verwandt. Ich bin eine geborene Heiland. Und als sie mir das berichtete und zurückkam, habe ich gesagt, eigentlich hättest du ja sagen müssen, ohne Heiland kein Christ. Nicht? Wie viele nennen sich Christ und sind es nicht? Liebe Brüder und Schwestern, sind wir Christen in dem Sinne, wie es uns durch das Wort Gottes, durch den Herrn geoffenbart wird? Auf dieser Ebene, da Petrus deutlich weiß aufgrund der Erfahrungen und, wir hören es ja nachher, es ist Offenbarung, kann er bezeugen, du bist der Christus, der Messias, und zwar zunächst für das Volk Israel. Nicht, wie wir das heute meinen, dass wir diesen Christus nur für die Christen und Namenchristen in Anspruch nehmen. Es heißt, der Messias Israels, und damit ist der, der gefragt hat und dem Petrus antwortet, erstens, der wahre Menschensohn. Diese Bezeichnung finden wir hier auch vor. Er ist das wahre Abbild, Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Mensch, auch der zweite Adam. Eine wunderbare Linie, ich kann sie jetzt nicht ausdeuten. Zweitens, er ist aber auch der Davidsohn, und hiermit wird wieder deutlich, dass es um Herrschaft, um Königsherrschaft geht, um Theokratie. Das, was Israel eigentlich nicht durch Konkretisierung in Personen praktizieren sollte, nämlich Könige haben wie die anderen, das sollte ja auf der Innenlinie deutlich werden, das war der Messias und sollte er sein. Aber da noch zur Zeiten des Erdenlebens Jesu in einem falschen Verständnis. Und er ist auch zugleich der Gottessohn. Der Sohn Gottes und damit der Erlöser, der Erniedrigte, wie das in Philipper Kapitel 2 in den Versen 5 bis 11 dargestellt wird. Er, der nicht wie einen Raub das festhielt, Gott gleich zu sein. Im Alten Testament erniedrigte er sich auf die Stufe der Engel und dann nochmal wurde er ein Mensch in der Gestalt des sündlichen Fleisches, also versuchlich. Und er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz und so wurde Gott auch zugleich der Erlöser. Das hat Petrus inhaltlich noch nicht voll erfasst. Vor allen Dingen das Kreuzesverständnis. Vor allen Dingen die Methode, um das, was Gott in seinem Plan vorher gesehen hatte, realisieren zu können. Bei dem Gedanken an den Messias, und ich habe hier ein Blatt vorliegen, einige kennen das, Karmelblatt, denken auch die jetzigen Messiasgläubigen primär Israel orientiert. Und ich bin der Meinung, in dieser heilsgeschichtlichen Situation, am Ende dieses Äons, dieser Haushaltung, ist es legitim. Nur nicht da, das darf ich hier schon mal im Sinne der Heilsgeschichte aufzeigen, wo Juden zu dem Leibe des Christus gehören. Da gilt weder Jude noch Grieche, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Da ist ein Artikel drin von einer gläubigen Jüdin, die schon eine Ahnung hat. Ich will Ihnen das mal vorlesen. Sie beschreibt es so, dass der Messias nach Zion kommen würde, um ein messianisches Reich aufzurichten. Und so sollte dann auch die ganze Welt durch Israel gerettet werden. Was das nun auch bedeuten mochte, sagt sie da so vage aus ihrer ersten Zeit der Begegnung mit dem Messias. Diese messianische Sicht ist hundertprozentig mit Israel verbunden. Stimmen wir dem zu? Jawohl. Wenn es um den Messias geht, so wie auch das dem Petrus geoffenbart wurde, er hatte noch nicht die Schau eines Paulus. Deswegen gab es nachher Probleme der Ablösung einer primär reichsorientierten Schau zugunsten der Ekklesialen. Das brauchen wir. Aber es besteht auch die Gefahr, dass heute einige aus Israel uns dominieren wollen. Sie haben nur den Messias Israels vor Augen und haben nicht die Offenbarung, dass dieser Christus auch das Haupt der Gemeinde aus den Nationen ist. Und da gibt es immer wieder Probleme. So wie damals, als ein Wechsel der Haushaltungen stattfand, und auch jetzt, Welche Kämpfe haben unsere Brüder und Schwestern in Israel, wenn sie hier lehrmäßig sauber denken wollen und auch in der Praxiskonsequenz adäquat leben wollen? Und da müssen wir Weisheit haben. Liebe Geschwister, wer die höchste Offenbarung hat, überhebt sich nicht, sondern er steigt hinab und trägt und versucht, in Liebe zu gewinnen. Ich bin mit unseren lieben Brüdern aus Israel schon zusammen in einer Israel-Konferenz gewesen, mal mit Bruder Kühl in Adelboden. Es gab Konfrontationen. Ich habe meinen Standpunkt von dem erhöhten Christus aus dargestellt, auch in Liebe. Da darf man noch mal unterschiedlicher Auffassung sein, aber das darf nicht trennen in der Liebe. Und darf ich das hier an dieser Stelle noch mal sagen? Wenn auch hier von dem Reich der Himmel gesprochen wird, dann ist das Reich Gottes das Übergreifende. Reich Gottes meint Herrschaft Gottes. Im Alten Testament, im Neuen Testament haben wir auch was mit dem Reich Gottes zu tun. Aber ja, Paulus spricht auch davon. Nur in der anderen Funktion, das darf ich hier deutlich sagen, dass wir mitgesetzt sind, zu herrschen und zu regieren. Aber unter einer Bedingung, ihr Lieben. Gnade ist wunderbar, aber nur wenn wir hier mit dulden und mit herrschen und nicht beherrschen wollen und nicht unsere Meinung allen aufoktroyieren wollen. Das ist der Prüfstein, nicht allein unser Wissen. Nicht? Und so kann ich hier diese liebe Schwester, die da geschrieben hat, verstehen. Und sie sagt, man hätte besser, Christos kommt ja aus dem Griechischen, der Gesalbte, der Messias, Messias beibehalten müssen. Für Israel ja, für uns können wir ruhig sagen, der Christus. Aber Jesus Christus und Christus Jesus in dieser Koordination. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was das beinhaltet, liebe Brüder und Schwestern, muss uns geoffenbart werden. Wir können das begrifflich, verbal wunderschön auseinanderfalten, können alle Bibelstellen anführen und doch hat sich oft der Christus in dieser Tiefe nicht geoffenbart. Wir brauchen, und darum ringt doch Paulus im ersten Gemeindegebet in Epheser 1 in den Versen 17 und 18 darum, dass wir den Geist der Weisheit und Offenbarung haben müssen, ständig. Wozu? Zur Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, dass unser Haupt und dann durch den wir Abba sagen können, uns so groß und herrlich wird, dass wir ständig im Innersten des Wesens verwandelt werden, dass der innere Mensch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit auferbaut wird. Das brauchen wir. Personalbezogen ist immer wieder Offenbarung, nicht primär sachbezogen, erkenntnisbezogen, dogmatisch. Das auch, denn ohne gesunde Lehre, ich will das wirklich nicht herabwürdigen, können wir kein gesundes Leben haben. Aber beides gehört doch eng zusammen. Und dann sagt Jesus aufgrund dieser Aussage, glückselig, Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Was machen wir, wenn da jemand vor uns sitzt, der die Decke noch vor den Augen hat? Ich habe es hier schon mal erzählt, wie ein mir bekannter Bruder während des Krieges zwangsweise als Wachmann eingesetzt wurde in einem KZ mit jüdischen Frauen. Und wie er unter Einsatz seines Lebens diesen Frauen zunächst alttestamentliche Bibelteile gegeben hat. Und eine Professorin aus München war die Fürsprecherin, die Sprecherin dieser 200 jüdischen Frauen. Und wie er es dann wagte, neutestamentliche Teile auch diesen Frauen zu vermitteln. Er hat oben den Kopf abgeschnitten, damit nicht sogleich deutlich wurde, hier ist der Jesus von Nazareth mit im Spiel. Als sie das aber merkten, denn die waren ja auch so schon gebildet und kannten das Alte Testament, dass das Bibelteile des Neuen Testamentes waren, die von diesem Jesus von Nazareth, dem Verfluchten, handeln, da haben sie 14 Tage den Kontakt abgebrochen, obwohl sie so sehr Kontakte brauchen. Und dann ist doch diese Professorin wiedergekommen. Und dann fragte sie, von wem handeln diese Schriften? Und dann konnte er ihr ein Zeugnis geben. Der größte Teil dieser 200 jüdischen Frauen hat in diesem Jesus Christus den Messias erkannt und als dann später die Waggons zusammengestellt wurden und diese Frauen in ein anderes KZ verlegt wurden und sie wussten, das ist unsere Endstation, haben sie diesem Manne, diesem Bruder, ein Prediger der Freien Gemeinde, der in der DDR später lebte, bekundet, wir können glauben. Und wenn wir uns hier nicht wiedersehen, sie hatten nun eine lebendige Hoffnung. Was ist das, wenn es geoffenbart wird? Auch in solchen Notsituationen. Und ich meine, dass das auch eine typische Situation war für die Juden, für das Volk Israel. In großer Drangsal, Sacharja 14, werden sie erkennen, in den sie gestochen haben. Das ist ja das Thema der Offenbarung. Hüllenwegnahme bedeutet Offenbarung. Noch hängt die Hülle, die Decke vor den Augen. 2. Korinther 3. Und wenn die Decke vor den Augen derer hängt, mit denen wir reden, dann können wir die nicht mit allerlei Argumenten in der Diskussion zu bombardieren versuchen, sondern wir müssen innerlich mitleiden und ringen, auch in seelsorgerlichen Gesprächen. Auch hier, wenn ich seelsorgerliche Gespräche habe und ich spüre, da ist jemand blockiert, dann muss ich den Schlüssel finden, von dem hier auch die Rede ist. Nämlich der Schlüssel, der in Verbindung mit dem Zeugnis des Petrus deutlich wird. Nach dieser Offenbarung und dem Bekenntnis des Petrus, da hat der Herr auch einen Dienstauftrag. Keine Offenbarung in dem Sinne, dass wir im heilsegoistischen Sinne damit verfahren können. Jede Gottesoffenbarung hat die Verpflichtung, aber nicht im Sinne eines moralischen Gesetzes, sondern wird aus der Liebe heraus geboren, dass wir diesen Christus darstellen und verherrlichen, dass wir sein zum Lob und Preis seiner herrlichen Gnade und irgendwo als Glied an dem Körper oder Leibe des Christus unsere Funktion erkennen und wahrnehmen. Das ist entscheidend damit verbunden. Ich darauf eingehe, aber nochmal drei Stellen, die bedeuten und klar machen von dem Schriftverständnis her, wie sehr es auf Offenbarung ankommt. Johannes 6, Vers 14, es kommt niemand zu mir, zum Sohn, es ziehe ihn denn der Vater. So gut Evangelisationen sind und sie müssen sein, aber das ist das letzte Geheimnis. Alle evangelistischen Methoden ziehen nicht, wenn nicht der Vater offenbart. Galater 1, Vers 16 ist die höchste Offenbarung, die uns zuteil wird, die auch dem Paulus geschenkt wurde, nämlich, dass der Sohn in uns geoffenbart wird. Das bezeugt Paulus. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, das, liebe Brüder und Schwestern, brauchen wir. Und wenn das mit uns geht, immer wieder das Bewusstsein der Offenbarung Christus in mir und wir in Christus, gibt es mehr. Berufen zur Sohnschaft und damit zu einem herrlichen Erbe. Aber das muss hier in uns deutlich werden. Es ist Offenbarung. Und schließlich, ich habe schon genannt, Epheser 1, 17, Vers 18, dass wir den Geist der Offenbarung bekommen zu seiner Selbsterkenntnis. Ja, das war Galater 1, Vers 16. Und daraus kann eine gottgemäße, auch im Sinne der Ekklesia, notwendige Dienstaufgabe folgen. Viele berufen sich selber. Viele setzen sich selbst ins Licht. Viele wollen ihre Auffassung dem anderen aufoktroyieren. Denken wir an Römer 10. Wer ist wirklich berufen auch zu einem Dienst? In aller Demut müssen wir das sagen. Auch ich stelle mich darunter. Nur wer berufen ist, unter Berücksichtigung dieser herrlichen Offenbarung, kann seine Dienstfunktion ausüben. Petrus ist nun die neue Bezeichnung, die der Herr hier aufgrund des Bekenntnisses diesem Simon Barjona zuschreibt. Was hat die katholische Kirche daraus gemacht? Petrus, der erste Papst. Die Successio Apostolica, Sie kennen es wahrscheinlich auch, diesen Begriff, ist ein lateinischer Begriff. Das heißt also eine apostolische Folge. Hier geht es um ein äußeres Amt, aber nicht um wahrhafte Berufung. Denken wir doch mal an die Päpste des Mittelalters oder an unseren Papst. Was hat denn dieser Papst mit dem Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, eigentlich zu tun? Nicht, wenn dieser Papst durch die Lande zieht, es geht um die katholische Kirche, es geht um ein soziales Evangelium in Anführungszeichen, losgelöst von Offenbarung, es geht um Macht und Herrlichkeit, oder meinen Sie, dass sich der Herr Jesus da so einen gepanzerten Wagen hätte setzen lassen, um sich auf diese Art und Weise feiern zu lassen? Wir wollen nicht darüber im falschen Sinne urteilen, aber wir müssen doch die Dinge erkennen. Und wenn dieser Papst in Assisi da alle Religionen zu einem Gespräch führt, ich empfehle wirklich diesen Traktat, ja, da wird eine Einheit angestrebt, die auf dämonischer Basis zustande kommen wird. Die Aufweichung im Osten, sehe ich, kommt sehr der theologischen Tendenz im Westen entgegen. Also, Petrus ist nicht der erste Apostel gewesen. Nicht? Hier wird deutlich, wenn wir die Heilslinien vermengen, hier wird deutlich, wenn wir die Heilslinien vermengen, was das für Konsequenzen haben kann. Die Sinne der Betreffenden hat der Gott dieses Kosmos, der Fürst dieser Welt, verblendet. Wir werden auch noch sehen, wo die Entscheidung fällt, auch in unserem Leben. Also keine Successio Apostolica, auch bei uns nicht eine Amtsberufung im Sinne der Praktizierung eines Amtes durch Ordination von Kirchenfürsten und Oberen. Es ist ja eine schlimme Vermengung. Theologie wird studiert an einer weltlichen Universität. Und hier haben bei der Besetzung von Pfarrerstellen so viele das Sagen, das hat mit dieser Linie nichts zu tun, auch noch nichts mit der Linie, die Israel vorgegeben ist. Und wir dürfen eben wissen, dass der Apostel für die Nation Paulus ist, der vom erhöhten Herrn berufen wurde. Das müssen wir hier auch klar erkennen und aussprechen. Und dann heißt es, dass die Gemeinde, hier ist also auch wieder Auswahl, Aspekt zu berücksichtigen, vom Hades nicht überwunden wird. Warum? Weil Petrus der Fels ist? Nein. Petrus, der dem Felsen Zugehörige. Das Bekenntnis ist das Entscheidende. Du bist der Christus. Und nur auf diesem Bekenntnis kann die Gemeinde gebaut werden. Auch schon in dem Sinne der Ekklesia aus den Nationen. 1. Korinther Kapitel 3 von Vers 11 an. Er ist der Grund, der gelegt ist. Kein anderer Grund ist unser Jesus Christus. Er ist der Felsen. Und wer auf diesem Felsen aufbaut, durch dieses Bekenntnis im Sinne der Offenbarung, der wird Gold, Silber und Edelsteine einmal als Frucht haben und nicht Holz, Heu und Stoppeln. Das kommt aus dem Natürlichen, aus unserem Denken, Wollen und Fühlen. Das verbrennt. In Verbindung damit wird dann diesem Kephas oder Petrus des Himmelreichs Schlüssel durch Jesus Christus im Sinne der Dienstfunktion übermittelt. Schlüsselgewalt. Gewalt des Bindens und Lösens. Auch da gibt es viele Missbräuche. Es hat es in der Kirchengeschichte gegeben, auch heute. Zunächst einmal steht hier Hades und nicht Hölle. Die Pforten des Totenreichs werden die Gemeinde nicht überwinden. Und hier können wir es im weiteren Sinne sehen, sowohl die Ekklesia aus Israel als auch die aus den Nationen. Und der Herr dieses Totenreiches für die Ungläubigen ist Satan. Er hat noch eine Funktion. Für uns dürfen wir wissen, dass unser Herr bereits diesem Tode die Macht genommen hat und er hat auch eine Schlüsselfunktion. Er ist ja auch hinabgestiegen in das Totenreich und hat dort Evangelium verkündigt. Und von Römer Kapitel 8 her dürfen wir wissen, es gibt eine herrliche Institution, besser gesagt einen Organismus, die Glieder des Leibes Jesu Christi, die hier schon freigemacht sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die meisten Menschen müssen zweimal sterben. Einmal den physischen Tod und zweitens werden sie auch den Feuertod, den Tod im Feuersee erleiden. Wenn wir hier, das darf ich auch rein evangelistisch mit einbeziehen, erkennen, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha dort dem Tode die Macht genommen hat. Und Paulus zieht ja diese Linien schon aus, dass der letzte Feind, der abgetan ist, der Tod ist. Dann dürfen wir wissen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, weil Christus am Kreuz auf Golgatha die Kluft zwischen uns und den Menschen, und das heißt auch Tod, auch die Sündenkluft überwunden hat. Aber liebe Geschwister, nicht nur in dem Sinne, dass Jesus am Kreuz hängt und wir leben unser Ich weiter, sondern dass auch unser alter Mensch mitgestorben ist, ist eine Tatsache, aber wir auch den alten Menschen nun im Tode halten und unser Ich also am Kreuz hängt und Jesus auf dem Thron unseres Herzens und Lebens sitzt. Das will die Gnade nach Titus 2 auch, nämlich uns erziehen, dass wir verleugnen sollen. Das heißt, ich kenne den alten Menschen nicht. So hat ja Petrus auch mal verleugnet, nicht? Aber im anderen Sinne. Ich kenne den alten Menschen nicht. Dass wir das üben möchten, ich komme nachher noch im Hinblick auf die Bedeutung des Kreuzes darauf. So ist nur Schlüsselgewalt zu verstehen. Und es nützt gar nichts, wenn heute, das muss ich auch nochmal sagen, im Hinblick auf bestimmte Bewegungen, bitte, liebe Geschwister, es geht nicht um Diffamierung Einzelner, aber wir müssen Bewegungen in der Endzeit erkennen, die den Weg des Kreuzes, des schmalen Weges, nicht kennen. Wir sollen eingehen durch die enge Pforte, nur dann dürfen wir wissen, dass die Pforten des Totenreichs uns nicht überwinden. Das sind alles Voraussetzungen, die unser Herr zwar erfüllt hat, aber die wir nachvollziehen müssen. Dass wir nicht den Weg breiter machen, als in die Bibel bezeichnet, oder die enge Pforte umgehen. Nur so ist Schlüsselgewalt drin, auch in Verbindung mit Binden und Lösen. Was du binden wirst auf Erden, wird im Himmel gebunden sein und was du lösest, wird auch dort gelöst sein. Primär geht es um die Bindung finsterer Mächte, um die Ausschaltung der Gewalten, die in dem Kosmos herrschen. Fürstentümer, Throne, Gewalten, böse Geister. Und es geht um das Lösen derer, die unter diesen satanischen Mächten, wie wir das gestern durch Bruder Vogel gehört haben, wirklich seufzen. Und ich kann das nur bestätigen, was er sagt. Mein Sohn ist in der Psychiatrie tätig. Wie viele dämonisch belastete Menschen gibt es da? Und die werden leider nur mit Psychopharmaka behandelt. Ne? Wir lachen darüber, wie mein Sohn mir das erzählt, dass da einer aus dieser Klinik entfleucht ist und plötzlich in Süddeutschland auf einer Autobahn steht und den Verkehr regeln will. Das ist nicht eigenes Denken. Nicht? Da hat der Satan zumindestens über Inspiration die Herrschaft über das Denken. Oder meine Schwiegertochter, die auch in einer anderen Klinik tätig ist, erlebt, dass da einer splitternackt morgens herumläuft. Wärter müssen ihn ergreifen. Er sagt, was wollt ihr, ich bin doch unsichtbar. Eine totale Verirrung des Denkens, Beeinflussung durch solche Mächte. Und da kann durch bevollmächtigtes Handeln im Namen Jesu auch das geschehen, was hier dem Petrus in Verbindung mit der Schlüsselgewalt zuteil geworden ist. Aber nur, ich will das nochmal sagen, unter Berücksichtigung der drei Aspekte, ich habe es angedeutet, im Namen Jesu, denken und handeln heißt, erstens in seinem Auftrag. Wer den Auftrag überschreitet, der kann manche Enttäuschung erleben. Wie ein ehemaliger SS-Offizier, der mit seinem Blut sich Hitler verschrieben hatte, also zu der Leibwache gehörte, dann gläubig wurde, aber wohl noch nicht ganz frei war, mit einer Besessenen betet und dieser Zwei-Zentner-Mann fliegt tatsächlich, Helmut, du kennst ihn auch, 2-3 Meter durch die Luft. Das sind keine Märchen, das sind Tatsachen. Ich würde nicht sagen, wie es dem Bruder gesagt hat, ich glaube an diese Mächte, ich rechne damit, ich glaube an Jesus Christus, der die Mächte überwunden hat. Also Auftrag im Namen Jesu, zweitens Identifikation, Gemeinschaft mit ihm und drittens Repräsentation, dass wir ihn auch verherrlichen. Das ist also ganz entscheidend im Hinblick auf solche Dienste. Und Petrus hat diese Schlüsselfunktion ausgeübt zuerst, wann? Als er die Pfingstpredigt hielt. Da wurde das Himmelreich aufgeschlossen. Bitte, das ist nicht die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi aus allen Nationen, der Ekklesia. Das geschieht auf israelitischem Boden. Und hier wird etwas deutlich in dem Sinne, wie es in Joel Kapitel 2 beschrieben wird. Der Geist Gottes wird ausgegossen auf das Fleisch, und zwar hier der Angehörigen Israels. Die Offenbarung Jesu Christi in uns ist nachher dem Apostel Paulus in besonderer Weise geschenkt, aber auch Petrus und Johannes haben den Christus in sich erfahren. Das ist völlig klar, wer die Schriften liest und geistgewirkt beurteilt. Nur haben sie andere Aufträge gehabt. Differenzierung und Integration sind Prinzipien, die zusammengehören. Aber eins ist wichtig, im Gegensatz, das darf ich auch hier noch einmal einbringen, weil ich bestimmte Bewegungen schon angesprochen habe und ich will es hier präzisieren, zu Praktiken. Die Erlebnisse will ich auch haben, so ein Geisterlebnis, Handauflegung und dann passiert irgendwas. Nein, hier an Pfingsten hat Petrus eine vollmächtige Botschaft verkündigt, und zwar den Jesus von Nazareth als gekreuzigt und als Messias dargestellt. Da ging's ihnen durchs Herz und da fallen die Entscheidungen. Nicht bei irgendwelchen spektakulären Ergebnissen, nicht primär durch Krankenheilung, das kann Gott auch tun. Nicht primär dadurch, dass ich ekstatische Erlebnisse habe. Und auch nicht dadurch, dass ich gewaltig verkündige, ich gebiete diesen Mächten. Geschieht heute auch in bestimmten Richtungen. Ich habe es angedeutet, dass ganze Gegenden von dämonischen Mächten befreit werden sollen. Das ist eine Vorwegnahme dessen, was nachher in dem Königreich Jesu Christi geschieht. Und diese Linie ist dem Petrus aufgeschlossen, anvertraut worden. Er musste die andere, die heilsgeschichtliche Linie mit der Ekklesia noch lernen. Und da gab es manche Auseinandersetzungen. Er hat aber auch gelernt und hat dann seine Aufgabe wahrgenommen. Vollmacht in der Gemeinde, aber auch Missbrauch, das müssen wir erkennen. Und wo liegt der Schlüssel? Das will ich in dem nächsten Punkt darstellen. Dann kündigt der Herr seinen Leidensweg an. Er sagt, dass des Menschensohn viel leiden muss. Das steht ja auch schon in den prophetischen Schriften bei Jesaja ganz deutlich, Jesaja Kapitel 53. Und was antwortet dann der Herr, als Petrus sagt, das widerfahre dir nur nicht. Du kannst doch als der Messias, als der König, als der Befreier, das war zu Recht eine Erwartung auf der Ebene, horizontale Art von Länge und Breite. Du kannst doch nicht hier jetzt auf dem Höhepunkt deiner Wirksamkeit den Leidensweg gehen. Die Antwort Jesu: Weiche hinter mich, Satan. Denn du denkst und sagst nicht, was menschlich des Menschen ist, sondern das, was also regelrecht widergöttlich ist. Menschlich gleich satanisch. Darum hat hier unser lieber Bruder auch, um diese Thematik inhaltlich zu akzentuieren, hinzugesetzt, Geist oder Fleisch. Wir hatten dieses Thema in einer Konferenz jetzt im Sommer. Ist das möglich, dass ein Mensch, der die höchsten Offenbarungen bekommt, nun zugleich wieder menschlich, fleischlich und damit satanisch inspiriert reagiert? Ist das möglich, dass in uns geistliche und fleischliche Momente beieinander liegen können? Das ist eine Frage, die müssen wir nochmal nachgehen. Bei Petrus allerdings war das vor Pfingsten. Konnte das nur sein, weil er das Kreuzesverständnis noch nicht hatte? Und liebe Brüder, das ist ein Kriterium auch für unsere heutige Zeit. Viele rufen Hosianna und freuen sich, wenn der Herr ein Wunder tut. Es ist nicht alles dämonisch. Wir wollen vorsichtig sein. Aber eins wird klar, die Jünger haben trotz der dreijährigen Erziehungsschule Jesu nicht das Kreuz verstanden bis dato, auch ein Petrus nicht. So ist das Kriterium ein Ärgernis. Jesus spricht nämlich das Ärgernis an. Und was ist das Ärgernis? Paulus greift es ja auch auf. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort des Kreuzes ist ein Ärgernis, eine Torheit denen, die verloren werden. Und es ist auch punktuell, situativ, immer unser Problem. Obwohl wir mitgekreuzigt, ich zeige jetzt die Gemeindelinie auf, von Römer 6 und 8 her, obwohl wir das wissen, das ist ein Faktum, gottgemäße Realität, haben wir uns ständig zu entscheiden. Das ist das Thema auch von Galater 5. Geist und Fleisch können wieder einander sein. Wir haben die zwei Naturen in uns. Es ist nicht so im mystischen Sinne zu verstehen, dass der alte Mensch ausgerottet, verbrannt wird. Der alte Mensch muss im Tode gehalten werden und der kann sehr wohl wieder auferstehen. Da hat der Luther schon recht, dieses Biest kann schwimmen, hat er gesagt, nicht der alte Mensch. Ja, und das wurde bei Petrus nachher auch noch deutlich. In der Apostelgeschichte, im Apostelkonzil. Wie kann dann aber nur eine gottgemäße Lösung stattfinden? Nur über Zerbruch. Ich kann den anderen Text von Lukas 22 nicht mehr lesen. Da wird deutlich, dass der Jesus diesem Petrus ja nochmal sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Das hat er nicht begriffen. So geht es uns oft auch, wenn wir die höchsten Offenbarungen haben. Wir verlieren den Blick dafür, was alles noch in uns steckt. Bei allem Heil, bei allem Halleluja-Rufen, bei aller Verherrlichung des Herrn dürfen wir nie vergessen, was Paulus auch am Schluss von Römer 7 ausruft. Elender Ich-Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Das ist immer die Situation des alten Menschen, des Psychikos, des Seelischen, des Fleischlichen. Es gibt nur eine Lösung. Galater 5. Regiert euch aber der Geist. Wandelt im Geist. Das ist unsere ganz konkrete Aufgabe. Es ist nicht ein moralischer Appell an den alten Menschen, sondern dass der Geistliche so wächst innerlich, dass der alte Mensch im Tode gehalten werden kann. So sehe ich das Problem hier. Und wenn das in unserem Leben nicht gelöst ist, bei all unserer Erkenntnis, kann das passieren, was auch in Römer 8 steht. Wer nach dem Fleische lebt, wir sterben müssen. Steht da. Allerdings steht in Römer 8, dass wir die Gesinnung des Christus in uns haben. Die Gesinnung des Fleisches ist immer tot. Auch partiell, punktuell. Und wer ständig oder nur nach dem Fleische lebt, kann nicht erwarten, dass dieses Fleisch durch ein physisches Sterben auf einmal drüben in der Herrlichkeit ist. Das ist eine Illusion. Davon bezeugt die Bibel, auch die paulinischen Briefe, nichts. Die Gnade ist nicht so, dass sie alles zudeckt, sondern die Gnade will aufdecken und dann erst kann Begnadigung erfolgen und dann können wir erzogen werden. Darum geht es auch hier bei Petrus. Und Petrus musste ganz persönlich praktisch diesen tiefen Weg erleben. Liebe Geschwister, wir können das im Kopf haben, elender Ich-Mensch. Ich habe in den Krankheitswochen dieses ersten Jahres einiges davon erfahren. Buchstäblich die Hölle. Wenn man den Eindruck hat, man steht vor der Ewigkeit und so unter Schmerzen leidet, dass selbst die Seele in Mitleidenschaft genommen werden. Und hier wird die Funktion der Seele angesprochen. Ich darf darauf zurückkommen. Der Herr sagt, wer das Leben seiner Seele lieb hat, der wird es verlieren. Das können wir genauso paulinisch sehen. Ich weiß zwar, dass der Herr mit denen vor Grundlegung der Erwählten zurechtkommt. Die er erwählt hat, die hat er auch herrlich gemacht. Nicht nur gerecht, das steht auch geschrieben. Aber das ist die eine Aussage. Die des Wandels würdig der Berufung ist die andere. Wenn wir unser Ich-Leben lieb haben, ihr Lieben, ich darf mal sagen, ich war in der Rosa, noch einige mit uns, nicht? Und wunderbarste Erkenntnisse haben wir. Ja, und nebenan an dem Tisch, da regt sich einer auf, dass dieser Tisch als letzter bedient wird. Ne? Das ist dann die wunderbare Praxis, nicht? Geht uns das oft auch so? Sicher, Gott ist gnädig, er vergibt uns. Und der Bruder Grossmann hat es hier auch schon mal in der kurzen Einleitung gesagt, das, was wir sind, redet ja lauter als das, was wir sagen. Menschlich, teuflisch ist die eine Linie, fleischlich und tot, Aber auf der anderen Seite, wir sind freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und dürfen das Gesetz des Geistes des Lebens auch realisieren, was vom Gesetz erfordert wurde. Das will der Herr durch seinen Geist in uns auch umsetzen. Die Gesinnung Jesu Christi nach Philipper 2 in den Versen 5 bis 11 soll die Gesinnung des Todes sein. Selbst das sollen wir nicht wie einen Raub festhalten, was uns schon herrlichkeitsgemäß geoffenbart ist. Und das fällt uns oft am schwersten. Auch sogar mal eine Erkenntnis um der Liebe zum anderen willen opfern. Können wir das mal? Das heißt, nicht der Lüge Raum geben, aber so zu sterben, dass wir dem anderen dort begegnen, wo er steht. Paulus wurde allen alles, nicht um dort hinabzusteigen und da zu bleiben, sondern um den anderen emporzuhaupten. Das ist die Aufgabe. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren und es wird am Bema Christi offenbar durchs Feuer und Feuer verbrennt und das ist ein Gericht. Was aus dem eigenen kam? Nur Gold, Silber, Edelsteine, die hier gewirkt werden durch den Geist. Gold, Symbol für Glaube und Treue, Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Das soll hier gewirkt werden durch den Christus in uns. Und von dieser Herrlichkeit redet ja auch Vers 27. Das sei mein letzter Hinweis. Wer eine Offenbarung empfängt, ich will es hier nochmal zusammenfassen, wird von Gott durch Christus berufen zu einem Dienst. Der wird zubereitet, geht durch Sterbenswege, aber darin werden deutlich die Herrlichkeit. Kreuz ist nie Selbstzweck. Kreuz ist immer Mittel zu einem Zweck. Ist nie Endstation, ist Durchgangsstation. Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Darum sollen wir also immer den Blick aufwärts gerichtet haben. Und Paulus sagt, ich jage ihm nach diesem himmlischen herrlichen Kleinod. Er denkt an die Exanastasis, weil er auch dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet werden wollte. Das war bei Paulus der Fall. Das ist bei den Märtyrern der Fall. Ich habe jetzt gerade noch mal aus den Märtyrerakten einiges gelesen. Wenn unsere Brüder und Schwestern in den totalitären Systemen mit dem Gott dieser Welt in der Gestalt des brüllenden Löwen konfrontiert werden, dann ist klar, der brüllende Löwe ist offensichtlich zu erkennen. Aber bei uns ist die Gefahr, er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Falsche Apostel gibt es in Hülle und Fülle. Die Entscheidung fällt da, wo wir auch unser Kreuz zu tragen haben. Das Kreuz Jesu können wir nicht tragen, das war einmalig. Aber wenn wir mit ihm gekreuzigt und begraben, auferweckt sind und sitzen dort bereits schon, weil unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, innerlich den Vater schauen, dann sollen wir hier unser Kreuz tragen. Und liebe Geschwister, das ist die Not. Und jetzt muss ich zum Schluss, ich hatte das schon mal angedeutet, aber doch noch etwas andeuten in diesem Blatt. Es geht nicht um Diffamierung, nur um klare Sicht. Ist ein Artikel drin von einem amerikanischen Juden, der eine Erneuerung Israels jetzt will, wirtschaftlich, politisch, kulturell, der führende Juden, Erzieher, Wissenschaftler, Nobelpreisträger, Künstler, Autoren, Journalisten, Industrielle, Finanzleute, Experten erreichen will. Er will die 10 Millionen Juden jetzt innerlich so im Sinne von New Age eindeutig aus diesem Text zu entnehmen. Motivieren, engagieren, das jetzt schon ohne das Kreuz Jesu Christi, ohne die wahre Erkenntnis des Messias eine Bewegung entsteht. Und ich denke, das wird in Israel aufgegriffen werden. Nur der Überrest, der wirklich in Leiden und Nöten ist und den Gekreuzigten erkennt aber, der als erhöhter Herr kommt, in Herrlichkeit. Hier spricht der Herr von Herrlichkeit. Nur die Gruppe wird ihn schauen können. Liebe Brüder und Schwestern, diese Herrlichkeit dürfen wir jetzt schon in uns tragen. Wir sollen sein zum Lob seiner herrlichen Gnade, zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir werden mit ihm herrschen und regieren, wenn wir hier mit ihm leiden und dulden und nicht hier schon dauernd die anderen dominieren. In uns steckt in mir auch ein Papst. Möchten wir diese Kreuzeslinie immer wieder verstehen? Bitte, ich denke, das ist so exemplarisch, was wir an diesem Konkreten gewonnen haben, dass wir, ich habe ja immer wieder die Heilsgeschichtenlinien ausgezogen, das mit erfassen dürfen. Ich will es nochmal sagen, es gehört dazu, dass wir eine Offenbarung empfangen. Immer wieder neu, täglich neu, auch hier. Wir können vieles hören, wir brauchen die Offenbarung jetzt durch den Herrn. Zweitens, dann kann der Herr uns immer wieder neu in seinen Dienst stellen. Wir haben eine Berufung zum Dienst, jeder von uns. Und wenn es der Dienst des Gebetes ist, dann müssen wir immer wieder lernen, den Kreuzesweg zu bejahen, weil das der Weg der Heiligen hier auf dieser Erde ist. Aber weil wir eine wunderbare Herrlichkeit haben. Das ist dann keine triste Angelegenheit. Unsere Geschwister in den totalitären Systemen haben gejubelt, selbst wenn sie gefoltert wurden. In Qualen, blutüberströmt, haben sie den kommunistischen Schergen Jesus dargestellt, haben in Liebe für sie gebetet. Und wir hier, dass wir nicht weltförmig werden, nicht verführt werden, dass wir diesen Weg des Kreuzes lieben möchten. Du bist der Christus, können wir im erhöhten Sinne schon sagen, weil Gott uns ihn geoffenbart hat. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, die wir dann umsetzen sollten in Praxis. Amen.